Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schönen Karfreitag allerseits. 7:09 ist es. Sehr wahrscheinlich reiben sie sich erst an die Augen, weil sie erst gerade aufgestanden sind. Oder sie sind am Zmörgeln oder so richtig schön am Brönschen. Studieren am Mittag, was es dort geben soll, ist sehr wahrscheinlich um diese Zeit noch niemand. Allerdings, gestern haben sie ja schon alles einkaufen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei den einen oder anderen heute zum Mittag Fisch gibt oder auch zum Nacht. Das ist eine richtige Tradition am Karfreitag. Woher das die Tradition kommt und wie die Fischer am Spulen sind in diesen Tagen, weil eben die Nachfrage so gross ist, das sagen wir ihnen unter anderem in dieser Stunde Treffpunkt. Am Fischen, die Ladina Schwiess. Draussen im Boot, ganz allein, am Morgen früh, die Gedanken einfach nur für sich. Die romantische Vorstellung vom Fischer, einem wortkargen, mit der Natur verbundenen Mann. Stimmt die Vorstellung? Das fragen wir jetzt unseren Fischer, den wir im Studio haben, den Josef Muggli. Herr Muggli, stimmt's? Ist es ein bisschen so?
Das hat durchaus etwas für sich. Das Bild, das Sie hier zeichnen, das stimmt ein Stück weit. Aber es ist natürlich nur eine Seite. Also, wenn man am heutigen Morgen ist, es weiss Gott romantisch und die Gedanken sind frei. Die gleiche Situation aber im Dezember. Nordwind. Es schneit. Ein Blick auf den Kompass, der andere Blick auf Möwen, die im Positionslicht erscheinen. Die Suche nach dem Netz, der ist die Romantik, eine andere. Und der wird halt sichtbar, dass das ein Beruf ist, wo es darum geht, eine Existenz können zu sichern damit.
Und Sie wissen, von was dass Sie reden. Josef Muggli ist gelernter Berufsfischer. Heute ist er Jagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern. Herr Muggli, Sie sind in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Ist das wie klar gewesen, dass Sie dann auch den Beruf lernen?
Ja gut, wir können schwimmen fast, bevor wir können laufen. Und das war auch notwendig.
Darf ich mal schauen, haben Sie irgendwo schon
Fisch? Ja, ich sage eher, ich sei erstaunt, dass unsere Kinder eigentlich nicht Schwimmhäute haben. Sonst denke ich, nein. Aber wir haben wirklich, das war auch notwendig. Wir haben die unglaubliche Chance gehabt, direkt am See aufzuwachsen. Mm. Und Fisch und Fischerei und der See haben uns natürlich geprägt. Das ist ganz eindeutig klar. Wir sind drei Buben und ein Mädchen und ich war der Jüngste. Und ich habe eigentlich am meisten Interesse gezeigt. Und es war für mich sehr klar, auch in der Tradition verpflichtet. Wir kommen aus einer uralten Fischerfamilie. Ich hatte allerdings später einen anderen Weg auch noch gemacht, aber die Fischerei hat mich fasziniert seit frühester Jugendzeit.
Aber warum sind Sie denn nicht geblieben auf dem Beruf Fischer? Sie sind eben heute Jagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern. Das ist natürlich die Verbindung nahe. Sie haben immer noch Kontakt mit den Fischern. Aber warum nicht mehr selber auf dem Boot?
Es hat verschiedene Gründe, familiäre Gründe gehabt. Mein Vater ist gestorben, als ich mit 19 war. Ich habe das mit der Mutter den Betrieb weitergeführt. Mutter leider auch gestorben. Da war die Situation völlig anders gewesen, für mich auch im Lebensplan. Ich habe mich aber auch mit der Ausbildung an der Fischereischule immer intensiver anfangen beschäftigen. Auch mit dem Fisch als Wesen, mit dem See als Ökosystem, mit biologischen Fragen. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, Fischereiaufseher werden vom Kanton Luzern. Ich habe aber in der Zwischenzeit natürlich auch Lern- und Wanderjahre gemacht. Ich habe vom Segeneser bis zum Nordkap gefischt, beim kalifornischen Fischereidienst gewesen. Ich habe in Finnland bei einem Fisch Fischereibiolog gearbeitet und plötzlich hat mich die Fischerei in einem grösseren Umfeld angefangen interessieren.
Ist denn Fischen anders in Kalifornien oder irgendwo am Kap?
Es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt natürlich Unterschiede. Also was gemeinsam ist, Fischer verstehen einander, wo sie sind. Und wenn ich über Fischer rede, rede ich über Berufsfischer. Mhm. Angler, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Fischer verstehen sich, es ist immer so die Hoffnung nach einem grossen Fang, das Verkraften von der Enttäuschung vom kleinen Fang, die Auseinandersetzungen mit der Natur und wahrscheinlich das Entscheidendste ist. Und das ist auch für mich heute noch ganz ein wesentlicher Punkt. Als Fischer versteht man sich selber als Teil von der Natur, wie das sonst niemand mehr kann.
Mhm. Also das stimmt eben, das Bild, das ich am Anfang gezeichnet habe, dass es der Mann ist, der ganz fest verbunden, fast verschmilzt mit der Natur. Heute Morgen, Sie haben es gesagt, ein wunderschöner Morgen, das ist sicher ein besonderes Erlebnis, aber es ist schon auch ein knochenhärter Job, oder?
Ganz eindeutig, ein knochenhärter Job. Es ist übrigens auch ökonomisch völlig anders jetzt zum Beispiel wieder in der Landwirtschaft. Da gibt es keine Beiträge, ja. Da gibt es keinen gesicherten Absatz, da gibt es keinen Grenzschutz. Da sind offene Märkte und EU-Bedingungen sind eh und je. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein gutes Gefühl und ein stolzes Gefühl, sich selber können zu behaupten als Teil von der Natur. Und wenn ich meine Perspektiven anschaue, ist das Bild von Hemingway, The Old Man and the Sea, genau. Das stimmt ein Stück weit schon auf eine spezielle Art. Aber auf der anderen Seite ist es eine moderne Art, am Leben zu bleiben mit der Wertschöpfungskette, mit dem Verarbeiten von den Fängen, mit dem Betreuen von den Kunden, mit dem auf den Markt bringen von einem fantastischen Produkt.
Ist es manchmal auch ein einsamer Job?
Ja, natürlich, wenn man allein vom See ist, ist man allein. Ist allein in jeder Beziehung. Allein Geräte zu handeln, mit schwierigen Situationen, mit Gewitter auseinandersetzen. Man ist allein. Aber allein sie kann auch sehr, sehr schön sein. Mhm. Fischer sind wortkarg, aber sie können auch sehr mitteilungsfähig sein, weil sie eben die Zeit haben, allein über Sachen nachzudenken, wo sie dann nachher auch tatsächlich etwas zu sagen haben.
Also verbrauchen sie nicht einen Haufen unnötige Worte, nehme ich jetzt mal an. Wenn man sich viel Gedanken machen kann über sich, über das Leben, über die Natur, mhm. über den Fisch, über das Arbeitsinstrument, sage ich jetzt mal, so ein Karfreitag, ist das jetzt ein ganz strenger, Tag? Ist das der Peak im Jahr, der Höhepunkt?
Es ist eher ein problematischer Tag, weil alle Leute essen am Karfreitag Fisch. Mhm. Aber man könnte auch am 23. Juni Fisch essen oder am 2. September. Oder dann, wenn es mehr Fisch gibt, es will es einfach immer ein so, dass im Frühling die Fangerträge sehr, sehr gering sind. Und das ist dann relativ stressig. Also Berufsfischer haben über Karfreitag so ihre eigene Meinung. Ganz abgesehen davon, früher war es natürlich jeden Freitag so, dass man Fisch gegessen hat, aufgrund von religiösen Überlegungen, Fasttage. Und der Karfreitag ist also der einzige, der geblieben ist, eher ein bisschen problematisch. Aber ich wünsche natürlich allen einen guten Hut, die Fisch essen.
Josef Muggli, er ist ehemaliger Berufsfischerjagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern. Ja, er hat es gerade angetönt, das Fischessen, die Tradition, woher das sie dann kommt, oder? Der Stress haben die Fische, den Genuss haben wir Esser. Aber woher das die Tradition wirklich kommt, an dieser Sache gehen wir noch ein bisschen auf den Grund im Treffpunkt hier auf dieser Seite.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it
21 Minuten ab 9 in der Karfreitag. Es ist, wie es ist. Die Antwort die kommt man noch gerne dann über, wenn man nach einer Tradition fragt und niemand weiss so genau, woher die Tradition kommt. Es ist, wie es ist, dass wir am Karfreitag Fisch essen. Aber natürlich gibt es eine Erklärung dazu. Und die kommt von Judith Wipfler heute Morgen, Fachredaktorin Religion bei SRF. Ich habe sie zuerst aber gefragt in unserem Gespräch, ob es dann bei Wipflers daheim auch Fisch gibt am Karfreitag.
Es gibt natürlich auch bei uns reformierten daheimen Fisch. Früher hat es Karpfen gegeben, weil mein Urgroßvater einen Karpfenteich hatte. Seit dem Krieg haben wir den nicht mehr, aber Fisch gibt es gleich noch.
Woher kommt denn jetzt eigentlich der Brauch, nicht nur bei Wipflers, sondern bei vielen Familien, dass man am Karfreitag Fisch isst?
Es hat natürlich mit der Fastenzeit zu tun, wo man grundsätzlich kein Fleisch isst. Und Karfreitag ist quasi der Höhepunkt der Fastenzeit, eben der Kreuzigungstag von Jesus. Und da, das ist auch, man sagt, es ist der höchste Feiertag für die Reformierten oder Protestanten. Darum essen auch sie meistens dann kein Fleisch essen, sondern eben Fisch oder eben sonst Gemüse oder so etwas.
Gibt es irgendwelche Hintertürli oder hat es Hintertürli gegeben so in dieser Fastenzeit, wo man gesagt hat, ja, so ganz auf Fleisch verzichten geht doch nicht?
Ja, das sagt schon das Wort Herrgottsbscheißerle. Bei den Schwaben, das ist ein anderes Wort für die Maultasche, wie man da das Fleisch drin versteckt hat, das in den schwäbischen Ravioli. Und auch zum Beispiel der Biber, ist ja kein Fisch, aber man hat dann gesagt im Mittelalter, der Biber sei ein Fisch, darum darf man essen, auch in der Fastenzeit. Und darum ist der Biber im Mittelalter fast ausgerottet worden. Also man hat sich da schon Wege und Möglichkeiten eröffnet, um das zu gehen.
Also nicht ganz so konsequent ist man gewesen und hat da hintertürlich gefunden. Kommen wir auf die Bedeutung vom Fisch in der Bibel ganz allgemein? Also vielleicht tun wir uns da aufs Neue Testament beschränken. Ich denke jetzt an die Geschichte von der Speisung von 5000 Leuten, die Jesus bei seiner Predigt zugelassen haben. Was gibt es sonst noch für bedeutige Fisch im Neuen Testament?
Ja, gerade bei dieser Vermehrung, das findet ja alles in der Region vom See Genezareth statt. Das ist der grösste Süßwasserreservoir bis heute in Israel. Und da hat es eben viel Fisch gehabt. Und das ist natürlich eine wunderbare Lebensgrundlage für die Leute, auch schon die Antike gesehen. Und eben Fleisch ist eine Rarität gewesen, vor allem in der Hungergesellschaft von der Zeit von Jesus. Darum ist der Fisch natürlich ein ganz wichtiger Ersatz gewesen als Eiweißlieferant auch. Und wenn man sich mal erinnert an den Simon Petrus, der war ja auch Fischer gewesen an dem See Genezareth. Also Jesus hat ihn ja zu einem Menschenfischer gemacht. Aber eben, das ist wirklich Teil von dieser Lebensrealität von diesen Leuten vom Neuen Testament. Der See mit dem Fisch. Und bis heute kann man einen Petrusfisch essen am See Genezareth.
Der Fisch hat eine besondere Bedeutung in frühchristlicher Zeit. Es war ein Erkennungssymbol unter den Christen. Warum denn das?
Ja, so genau weiss man es eben nicht. Es gibt verschiedenste Theorien, auch viele Mythen um den Fisch als Zeichen für die Christinnen und Christen. Man hat schon gefunden, im 2. Jahrhundert, in den Katakomben zum Beispiel, sei es ein Geheimsymbol gewesen. Ich glaube da nicht so ganz dran. Ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, dass der Fisch eben in der Lebenswelt eine wichtige Rolle gespielt hat, eben auch in der neutestamentlichen Schrift davor. Und dann hat man sich das griechische Wort für Fisch, Ichthys, zu Nutzen gemacht und hat einfach die einzelnen Buchstaben von dem griechischen Wort Ichthys durchbuchstabiert mit Jesus Christus Theou Hyos Soter, also Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Also quasi das Kurzglaubensbekenntnis, wenn man so will.
Ist denn der Fisch heute noch eine Art wie ein Bekenntnis für Christen?
Ihr kennt es vielleicht noch von diesen Autos hinten dran, so ein Fischli. Man sagt ja auch Fischli-Christen. Die sind meistens sehr fromm, in der Freikirche orientierte Leute, die das da in ihrem Auto auch deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie christlich gesinnt sind. Aber eben, es hat so eine Renaissance gegeben von dem Fischsymbol. Die ist noch nicht so alt, so vielleicht erst seit 30, 40 Jahren, dass man den Fisch wieder so gern zeigt und so zum christlichen Symbol macht. Wie weit das wirklich jetzt historisch abgesichert ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Also sicher ist, dass man das im 2. Jahrhundert gebraucht hat, um sich als Christin zu kennzeichnen.
Judith Wipfler ist das gewesen. Sie ist Fachredaktorin Religion bei SRF. Der See Genezareth hat sie erwähnt. Das ist das grösste Süßwasserreservat noch heute in Israel. Ein See, wo auch der Josef Muckli, unser Gast heute Morgen hier im Studio, schon gefischt hat. Herr Muckli, ist das wirklich so ein besonderer Ort auch gewesen für Sie, was Sie dort am Fischen gewesen sind?
Ja gut, also wie Haufen junge Leute Anfang 70er Jahre bin ich auch in einem Kibbutz in Israel. Ja. Das war die Lebensform gewesen. Und ich habe natürlich einen Kibbutz ausgelesen, wo die Fischerei eine Rolle spielt. Und die spielt im Segeneser, hat eine grosse Rolle. Selbstverständlich hat man den gekannt, aus frühester Jugend aufgrund vom Kirchenbesuch und vom Religionsunterricht. Mhm. Und es war auch eine ganz tolle Geschichte gewesen, dort zu arbeiten mit diesen Leuten. Das war für mich eine wichtige Erfahrung gewesen, als ganz junger Mensch. Und der St. Petersfisch, den wir vorhin gehört haben, ja, ist noch spannend. Der zeichnet sich aus, als der so schwarze Flecken hat hinter den Kiemen. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, dass der Petrus, der seine Netze konserviert hat, mit teerhaltigen Stoff, hat den Fisch angelenkt und der hat dann links und rechts so einen schwarzen Punkt bekommen von hier weg. Hat die Schöpfung so wollen, als dass der St. Petersfisch, also der Abdruck, der Fingerabdruck von Petrus, das hat mich immer fasziniert, hat mich aber auch etwas anderes fasziniert. Sie haben Meerfisch, Meeräsche im Nildelta gefangen und haben die in Segeneseret umgesiedelt und haben die dort aufwachsen und gefangen. Also eine sehr moderne Fischereiwirtschaft gewesen für die damalige Zeit.
Also Sie haben viel gelernt auch in dieser Kibbutz-Zeit, in dieser Fischereizeit in Israel?
Selbstverständlich, und zwar eben so eine Fischerei auf einer ganz anderen Ebene. Es war hochspannend gewesen, eigentlich auch Hochseefischereimethoden in der Binnenfischerei, aber sehr vorsichtig und mit einem guten Management. Allerdings hat jetzt das Segeneseret Problem, weil es ist tiefe Wasserstände durch die Nutzung vom Trinkwasser, steigende Bevölkerung, und das führt zu einer Aufsalzung, weil das Gewicht von dem Wasser letztlich die unterseeische Salzquelle stabilisiert hat. Also der Segeneseret, der biblische See, das ist ein sensibler Lebensraum geworden, und natürlich Trinkwasserversorgung ist das A und O weltweit. Das
und ist gewaltig. Dann ist ganz klar, der Lebensraum für die Fische ist nicht mehr der gleiche und die können sich nicht mehr gleich vermehren.
So ganz detailliert wird mich nicht darauf einlassen, aber es verändert sich von der Temperatur her, vom Salzgehalt her, und das hat für das ganze Ökosystem Auswirkungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Fischerei im Segeneseret heute nicht mehr die ist, wie ich sie kennengelernt habe 1971, vor langer Zeit.
Sie haben angesprochen, die Hochseefischerei. Fischerei, auch dort haben Sie Erfahrung. Was ist denn das für ein Erlebnis gewesen für Sie auf der Hochseefischerei?
Gut, eben, wenn man so romantisch aufwächst am See, oder? Da gibt's so Bubenträume vom Piraten bis zum Polarforscher. Und natürlich, da ist der Hochseefischer ziemlich nah gewesen. Und das hat mich fantastisch gedacht, dass ich die Chance gepackt habe. Als ganz, ganz junger Mann, Schiffsjunge, Nordatlantik, Nordsee. Das wäre eine Geschichte für sich allein. Aber spannend ist, als mir damals als ganz junger Mann von der Fischereischule, von der Binnenfischereischule gekommen bin, und ich habe gedacht, da lässt man eine hochentwickelte Technik, lässt man da auf Fischbestände los, und ich habe mich gewundert, ob das echt gut rauskäme. Der Kapitän hat gesagt, ja, schau mal, da hat es ein riesiges Seegebiet, wo niemand fischt, aber sie haben dort nicht gefischt, weil es keinen Fisch gegeben hat. Also, es ist eine ganz andere Geschichte, weder in der Binnenfischerei, wo das Prinzip von der Nachhaltigkeit jahrhundertelang schon gilt.
Aber es hat Sie nicht so gepackt, dass Sie gesagt haben, da wird jetzt bleiben, Hochseefischer wäre etwas. Selber vielleicht einmal Kapitän von so einem Hochseefisch. Fischschiff.
Es ist unglaublich eine faszinierende Geschichte. Und da, wie gesagt, das wäre eine Geschichte für sich allein. Also, da sind Lebensbedingungen gewesen und Stürme und gewaltige Sachen. Aber nicht so. Ich habe natürlich meine Aufgaben im Binnenland gesehen, aber es war auch eine spannende Erfahrung gewesen.
Das ist der Josef Muckli. Er ist heute Jagd- und Fischereiverwalter im Kanton Luzern und hat viele Erfahrungen im Fischen, vom eben romantischen Fischen daheim in der Schweiz bis über den See Genezareth zur Hochseefischerei. Er hat von den Anglern geredet. Von denen, die ganz gemütlich am Morgen früh mit ihrer Fischerroute losziehen und irgendwo an einem See auf einem Bötli gehen fischen. Die Hobbyfischer. Von denen möchten wir jetzt gerne ein paar hören auf dieser Seite in unserem Treffpunkt. Sind Sie ein Hobbyfischer oder eine Hobbyfischerin? Was bringt Ihnen das Fischen? Ist es die Ruhe, die Sie suchen? Oder wollen Sie einfach Gefrühe mit feinem Fisch füllen? Wie sind Sie dazu gekommen? Läuten Sie uns an auf 0848 440 222. Die Hobbyfischer sind gefragt. 0848 440 222.
Unite, unite, Europe. Con te, così lontano e diverso, stesso sogno, insieme.
Unite, unite, Europe.
E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, stesso cielo, insieme.
Unite, unite, Europe.
Ich bin immer daheim gewesen. Hab Sauna Wolke geht. Oh, manchmal tut der Wache weh. Vor der Haustür hocken Blutung und ich schreise die Schnurren auf. Dann steige ich halt zum Fenster raus. Ich wär schon King, gerne Fischer gewesen, alleine draussen in diesem Boot. Hätte ich am Mordzecht an der Angel, ich wär so lang wie breit, da bin ich rausgezogen. Oder er nicht rein. Ich wär schon King, gerne Fischer gewesen, alleine draussen in diesem Boot. Hätte ich am Mordzecht an der Angel, ich wär so lang wie breit, da bin ich rausgezogen. Oder er nicht rein. Alleine draussen in diesem Boot. Hätte ich am Mordzecht an der Angler, wir wären so lang wie breit, da bin ich rausgezogen. Oder er mit mir, wir gehen raus. Oder er mit mir, wir gehen raus. Oder er mit mir, wir gehen raus. Oder er mit
Fischer, Patent Ochsner. Wie schön ist es, draussen zu sein, auf dem See und zu fischen, die Ruhe geniessen. Hobbyfischer, Angler haben wir gesucht und haben ganze Haufen gefunden. Zuerst haben wir den 14-jährigen Elias Mütsch aus Zürich dran. Salut Elias.
Grüezi.
Elias, du bist Hobbyfischer. Wie bist du denn dazu gekommen?
Also ich habe einen Kollegen und der ist auch immer gerne fischen gegangen. Und dann bin ich mal mit ihm mitgegangen und das hat mich dann auch sehr interessiert und fasziniert, so die Ruhe und ja, einfach so bei der Natur sein bin ich auch gern und dann so Fische, ich habe auch gern Fisch.
Mhm. Dann ist dir als 14-Jähriger manchmal auch zu laut, dass du die Ruhe suchst im Fall. Man hat immer das Gefühl, der Junge ist es nie genug zu laut, oder?
Nein, ich habe es manchmal gerne wieder ein bisschen ruhig.
Und wie ist jetzt das? Du gehst auf dem Zürichsee fischen, nehme ich jetzt mal an, wenn du in Zürich daheim bist. Wie viel Mal trifft man denn dich auf dem See an? Also ist das ein Hobby, das du wirklich regelmässig
machst? Also es ist mehr so, dass ich vom Land aus fische. Ich gehe nicht vom Boot aus.
Vom Land aus. Genau. Und hast du einen guten Platz, den du jetzt natürlich nicht musst verraten, aber hast du so einen Stammplatz?
Ja, es gibt schon Plätze, die ich gerne habe. Also das sind dann auch je nachdem mehrere. Und dann kommt es auch darauf an, wenn ich mit einem Kollegen abmache, wo er ist oder wo geht es vom Wetter her, wo es von der Fisch her auch am besten ist.
Und wieso weißt du das, wo das es von der Fisch her gerade am besten ist?
Also eben der Kollege, den ich habe, der geht sehr viel fischen. Und fast jeden Tag. Dann kann er mir auch immer wieder sagen, in welchem Monat, wo es etwa am besten ist. Also es geht zum Teil an Küsnacht und am Zürichhorn kann ich viel fischen.
Ja.
Beim Schiffanlegeplatz. Und je nachdem, also dort ist meistens am besten. Also Küsnacht scheint noch relativ gut zu sein. Das ist ein guter Gratistipp von mir.
Super, danke vielmals, Elias. Verstehe ich es richtig? Es ist ein bisschen eine Erfahrungssache. Je länger das man es macht, umso besser weiss man Bescheid.
Genau.
Gehst du über die Ostern mal?
Ja, das schon.
Würde auch sagen. Also, geniess es ganz fest auch bei dem schönen Wetter. Ich danke dir herzlich, dass du angerufen hast. Ciao, Elias.
Wiederhören.
Der 14-jährige Elias Mütsch aus Zürich war das. Und wir gehen jetzt zu jemandem, der das Fischental wohnt. Erst noch an der Döstaler Strasse. Aber heisst, tut er nicht Fischburger, sondern Leimburger. Grüezi, Herr Leimburger. Gruber. Ja, Leimgruber.
Guten Morgen.
Herr Leimgruber, Hobbyfischer seit 42 Jahren.
Jawohl, jawohl.
Was fasziniert Sie denn so? Wieso ist das zu einer Leidenschaft geworden?
Mir ist es eigentlich gleich gegangen wie Elias vorher. Mir hat ein Onkel mit 8 hat hatten wir so ein Fischerhütchen in die Hand gedruckt und gesagt, komm, wir gehen das mal ausprobieren. Und da war der Moment, der war Magic. Und in der Zwischenzeit sind das etwa 30 Kluten, die da umeinander hängen und Aquarien und vom Wendhäusler Weiher über Bach, über Big Game Fischen in Mauritius. Also einfach alles schon ein bisschen ausprobieren.
Uiuiuiui, das tönt ja sehr spannend.
Bis aufs Fliegenfischen, wo ich jetzt mit 50 dann noch wieder anfangen werde, mich dann wieder intensiv damit befassen. Ich fische am Bach, jetzt gerade im Moment ein bisschen intensiver. Und was ich eigentlich noch ganz wichtig habe, will sagen, der Eli, also es freut mich sehr, dass die Jugend sich wieder für so etwas entscheidet. Es gibt da Angler und Fischer, das ist ein Unterschied. Der Angler, das ist einfach der, der ein bisschen bettelt und ein bisschen Wurm bettelt und so. Und da gibt es Fischer, die etwas lesen darüber und können jeweils wissen über die ganze Population, über die ganze Entwicklung von dieser Fauna. Und das freut mich sehr. Ich habe einen Nachbarsbub, der ist ungefähr gleich alt. Der ist ein paar Mal mitgekommen, ich habe ihn ausgerüstet und habe ihm da das von null auf eigentlich dürfen zeigen. Das macht glücklich. Das ist eine Lebensphilosophie, das ist ein Hobby fürs Leben.
Herr Leimgruber, es ist aber dann schon so, dass es vielleicht auch Konkurrenz gibt unter den Fischern. Ich sage jetzt, wie der Töfffahrer, wer der grösste, schnellste Töff hat, ist es quasi auch, wer die schönste Anglerroute hat, der ist der grösste. Oder wie ist das bei
uns? Das ist gar nicht so. Es gibt da eine Phase, wenn man jung ist, dann will man wirklich mal einen grossen Fisch fangen.
Aha.
Und wenn sie den mal gefangen haben, irgendwann, dann müssen sie keinen Fisch mehr fangen. Und dann fängt es an Spass machen, wenn man keinen Fisch mehr muss fangen.
Dann ist es wirklich Hobby und Leidenschaft.
Es ist Hobby und Leidenschaft. Aber dann beißt es eben automatisch, weil es hat Erfahrung da und kein Druck und kein...
Und kein Wettkampf.
Ja, und Das geht eigentlich noch ein Stück weiter bis ins Geschäftsleben über. Also ich war kürzlich im Spital und mein Chirurg war Fliegenfischer. Ich vertraue dem Mann irgendwie einfach besser, weil ich weiss, der Fisch da noch, oder? Irgendwie. Verstehen Sie, was ich meine?
Also eine Art Community, wie eine Gemeinschaft untereinander, die verbindet.
Wenn der mir sagt, ich fische, dann ist es Gott weg oder im Geschäftsleben irgendwo, ich fische und dann weiss ich, ja, dann ist alles schon viel offener, dann spitzt man da schon viel mehr. Oder?
Da haben Sie sicher auch viel Vertrauen zum Herrn Thali, das ist nämlich unser nächster Hörer, den wir noch hören wollen, wie er zum Fischen gekommen ist. Herr Leimgruber, eine gute Zeit, sehr. Danke vielmals.
Ich freue mich sehr und wünsche allen viel Spass in der Natur und am Wasser.
Danke an den Leimgruber. Das war Martin Leimgruber von der Töstaler Strasse in Fischental und wir gehen auf Schüpfheim zum Hans-Rudi Thali. Grüezi, Herr Thali.
Ja, guten Tag von der Spiess.
Herr Thali, Sie haben jetzt die beiden Vorredner gehört, der Elias, der 14-Jährige, der Herr Leimgruber, der so richtig leidenschaftlich fischt. Wie ist es bei Ihnen?
Es ist ein richtiges Hobby. Es macht Spass. Man kann den gehen, wenn es einem so ein bisschen juckt, denkt, jetzt könnte es gut sein. Man kann aber auch den gehen, wenn man nicht unbedingt etwas will, wenn man einfach die Natur erleben will. Und das ist vor allem so an einem Fluss oder an einem Bach. Ist das sehr schön am Morgen früh, wenn die Natur verwacht.
Also Wochenende trifft man sie irgendwo an der Emme an am Fischen?
Ja, vor allem mal unter der Woche. Die inzwischen pensioniert und kann mir das leisten, am Morgen zu gehen, auch wenn andere Leute arbeiten.
Und der Fisch, den sie fangen, der kommt dann tatsächlich auch bei ihnen in die Pfanne?
Natürlich, ja. Das ist schon so. Schöne Bachforelle, das ist immer etwas Feines.
Und das kommt dann ganz sofort in die Pfannen oder haben Sie dann auch noch Platz in der Gefriere für all das, was Sie fangen?
Nein, eigentlich nie in der Gefriere. Das ist sehr, sehr selten. Nicht höchstens so viel heim, wie ich gerade im Vorweg gegessen in der Familie und eigentlich kommt das nicht in die Gefriere.
Jetzt hat uns der Elias aus Zürich erzählt, er gehe mit dem Kollegen. Gehen Sie ganz allein oder sind Sie
manchmal letztes Jahr? In der Regel gehen wir am Bach allein, ja. Mhm. Wir laden den Kollegen ein. Ich bin da Obmann von einem Bach, wo wir gepachtet haben, unsere paar Pächter, und jetzt Gäste dabei. Und da kann man auch jemanden anderen noch einladen dazu.
Aber gross geredet wird nicht in dieser Zeit?
Nein, man ist jeder für sich allein. Oder man steht ja nicht nebeneinander zu. Man kann sein, dass der eine mal absitzt am Bach und dem anderen ein bisschen zuschaut und einfach so genießt. Oder?
Herr Thali, ich wünsche Ihnen den Genuss ganz fest auch über Ostern. Danke vielmals, dass Sie angerufen haben und zuerst einmal einen schönen Karfreitag.
Danke, bestens. Ich wünsche Ihnen auch auf Wiederhören.
Der Hans-Rudi Thali aus Schüpfheim haben wir gehört, also Hörer und Hörerinnen? Nein, eben keine. Es waren nur Hörer, die Hobbyfischer sind. Aber ich bin sicher, dass auch etwa Frauen gerne gehen fischen. Fisch gibt es übrigens ja auch ganz einen Haufen feine Rezepte. Ich denke, dass die jetzt am Karfreitag sich ein Fischmenü überlegt haben, irgendwo zuerst einmal noch in einem Rezeptbuch geschaut haben. Und für alle, die jetzt last minute noch möchten Fisch machen für den Karfreitag, die sind sicher angewiesen auf gute Fischrezepte. Schicken Sie uns die ins Studio. studio@drs1.ch. Kurz und bündig zusammengefasst, Ihr Lieblingsfischrezept. studio@drs1.ch.
Mm-hmm.
Sie hören deren Seis am Karfreitag, den Treffpunkt zum Thema Fisch. Für Fisch muss man nicht unbedingt an die Fischtheke im Laden. Für Fisch kann man auch in eine Apotheke. Gut, also dort ist der Fisch nur noch in ganz minimalen Teilen vorhanden. Lebertran zum Beispiel, die Substanz aus der Leber von gewissen Fisch. Und dann natürlich Fischöl, das aus dem Fettgewebe vom Fisch gewonnen wird. Gerade bei Lebertran, da rümpfen den Haufen die Leute die Nase, wenn sie daran denken, vielleicht auch die eigenen Erinnerungen, die sie haben, wenn sie als Kind haben müssen Lebertran schlucken. Und dass die Leute eben die Nase rümpfen, die Erfahrung macht auch der René Jenny. Er ist Apotheker, FPH, Besitzer von der Leonards Apotheke in Zürich. Die Nachfrage in seiner Apotheke nach Lebertran ist darum auch ziemlich gering.
Ja, das sind vielleicht zwei, drei, vor allem ältere Leute, oder, wo das wirklich noch verlangen, so 100 Milliliter, 200 Milliliter. Also wir haben immer ein bisschen da. Was der neueste Trend ist, der hat letztes Jahr angefangen, sind Mütter, die von, ich sage jetzt mal ein bisschen, alternativen Mütterberaterinnen darauf aufmerksam gemacht werden, sie sollen doch Lebertran geben statt Vitamin D-Tröpfchen.
Die meisten Leute, die Lebertran hören, nur schon das Wort, die machen bäh, weil mit dem assoziiert man einfach etwas, das grusig ist, auch wenn man es vielleicht gar nie hat. An was liegt das, der Geschmack, der penetrante Geschmack von Lebertran, der manchmal am Mittag sogar noch aufstößt, wenn man es am Morgen nimmt?
Also das ist natürlich, das entsteht ja aus den Lebern von verschiedenen Fischen, oder? Und das fischelt einfach, also der Fischgeschmack, der ist relativ intensiv, vor allem wenn man es nicht gut und stark kühlt, dann geht das relativ schnell, oder? Und dann schmeckt es einfach extrem nach Fisch. Und wenn man das zum Beispiel nach dem Essen nimmt, dann stößt es relativ lang auf. Das ist aber auch bei den modernen Fischölkapseln so, oder? Dass das viele Leute aufstößt und man halt dann den Fischgeschmack noch ein bisschen spürt.
Sie haben gerade vorher gesagt, dass junge Mütter, die von alternativen Mütterberaterinnen beratet werden, dann nach Lebertran fragen. Was ist es eigentlich für eine Wirkung? Also für was würden Sie jetzt als Apotheker sagen, dort ist es angebracht, zum Lebertran in welcher Form auch immer zu nehmen?
Also ich würde es eigentlich gar nicht mehr empfehlen. Das Problem ist, man weiss einfach nicht, wie viele Inhaltsstoffe wirklich drin sind. Also sie haben Vitamin A und Vitamin D drin und das Problem ist, das sind fettlösliche Vitamine, die gespeichert werden im Körper. Und vor allem bei Vitamin A können Nebenwirkungen auftreten, wenn man das in höheren Dosen nimmt. Und ich empfehle auch den Müttern, dass sie sollen doch die Tröpfchen nehmen, wo man weiss, was drin ist und nicht das Lebertran, wo man keine Ahnung hat, wie viel Vitamin D das Kind schliesslich überkommt am Schluss.
Also das heisst, das schüttet nicht von selber aus, also wenn man genug hat von diesen Vitaminen, dass es wie der Körper reguliert?
Also man muss natürlich Vitamin immer zuführen, oder? Vitamin D wird natürlich synthetisiert durch Sonnenlicht, oder? Und dort, wo wir ja heute relativ hoch dosieren, das ist jetzt der neueste Trend eigentlich. Und dort ist auch nicht das Problem von der Überdosierung, so viel man jetzt weiss, oder? Aber das Vitamin A ist problematisch, also sie können rissige Haut bekommen, also trockene Haut bekommen, also das ist nicht ganz unproblematisch, oder? Und wenn man nicht weiss, wie viel man nimmt, dann finde ich es schon noch schwierig.
Sie empfehlen also besser nicht Lebertran zu nehmen. Es gibt aber doch jenste Produkte, die mit Fisch zu tun haben. Also die Omega-3-Säure, die ist ja sehr beliebt, auch für alles, gegen alles. Wo denken Sie denn dort, ist es empfehlenswert, wenn man es nimmt?
Also das ist etwas anderes, weil das ist Fischöl und nicht Lebertran. Und in dem Fischöl haben sie eigentlich quasi kein Vitamin A und Vitamin D drin, sondern wirklich die Omega-3-Fettsäuren vor allem. Und darum ist dort überhaupt kein Problem, wenn man die nimmt. Das ist wirklich ganz etwas anderes. Hauptinhaltsstoff ist wirklich Omega-3-Fettsäuren. Oder? Also die gesunden Fettsäuren, die wir vor allem in unserer Gegend natürlich zu wenig nehmen, die also auch herzprotektiv sind, für das Cholesterin gut sind, also den schlechten Cholesterin senken zum Beispiel. Die Flüsseigenschaft vom Blut verbessert etc. Oder? Also das ist wirklich eine gute Sache.
Ist das ein bisschen im Trend, das Omega-3?
Ja, das ist sehr im Trend. Oder? Also das Omega-3, wir brauchen relativ viel, obwohl das Fischöl ja wirklich auch viele Leute aufstösst. Oder? Aber es ist wirklich auch sehr gut, zum Beispiel bei trockener Haut. Oder? Also wir machen die Erfahrung, dass Leute, die das dann quasi schlucken, einfach eine bessere Haut haben, ein besseres Hautbild nachher.
Also eben, wie ich gesagt habe, es ist ein bisschen für und gegen alles. Es ist ein bisschen ein Trend wie ein Grüntee, der eine Zeit lang auch für und gegen alles war.
Ja, nicht ganz natürlich, weil man natürlich auch Studien hat, vor allem aus dem Mittelmeergebiet, oder? Also Völker, die viel Fisch essen, oder denken Sie auch Japan, oder? Die werden erst mal sehr alt, oder? Weil sie einfach weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, oder? Also es ist nicht nur der Trend, sondern es ist eigentlich da jetzt eine positive Sache im Gegensatz zum Lebertran.
Ersetzt es dann den Fischgenuss?
Das würde ich nicht sagen. Also ich würde Fisch essen, wenn man kann. Man bringt natürlich nicht so viel Omega-3-Fettsäuren hier, aber es langt. Also wenn Sie quasi jeden Tag wieder Fisch essen, hätten sie mehr als genug. Oder nur machen wir das natürlich nicht.
Wie ist es eigentlich mit der Kosmetik, Herr Jenny? Gibt es dort auch Substanzen, die vom Fisch kommen drin?
Ja, also es gibt jetzt neue auch verschiedene Kosmetiklinien, die auch die Omega-3-Fettsäuren reintun, oder? Es gibt aber keine Studie, wie das wirklich wirkt durch die Haut, oder? Also wenn jemand trockene Haut hat, wirklich sehr trockene, würde ich immer empfehlen, das von innen her zu machen, oder? Dann haben sie ja die Sachen mit dem Kaviar, die gewisse tun, oder? Ja, also ich würde jetzt nicht dafür und nicht dagegen sagen, aber es gibt keine Studie, sage ich jetzt einfach mal ganz neutral.
Wie teuer ist das mit Kaviar drinnen, so ein Cremli?
Ja, die sind relativ teuer, die mit Kaviar drinnen. Also da haben sie kleine Töpfe für zwei, also ich weiß jetzt nicht genau, wie man es schätzt, 200 Franken und das um, oder? Das ist nicht ganz günstig.
Haben Sie eine Ahnung, woher das Zeug kommt, das Fischöl, wenn Sie Produkte verkaufen? Wissen Sie das?
Ja, bei gewissen Firmen, also Wissen ist übertrieben, oder? Also es gibt einfach Firmen, die sagen, das ist aus biologischem Fisch oder aus Zuchtfisch etc. Aber bei den meisten Firmen weiß man nicht so genau, woher das kommt. Oder? Das ist halt einfach Fischöl-Inhaltsstoff. Oder?
Und da fragen die Kunden, Kundinnen nicht danach?
Wenig, da bin ich eigentlich noch überrascht, wenig, oder? Also es gibt Firmen, wo man kann sagen, da ist es wirklich klar, es ist biologisch, oder? Aber ob der Fisch aus der Schweiz kommt oder von sonst noch jemand her, das weiss man wirklich nicht. Aber ich bin wirklich auch überrascht, das stimmt. Die Nachfrage nach Herkunft ist relativ selten.
Die Leute fragen also nicht nach, woher die Substanzen kommen, die in den Fischölkapseln oder eben sogar in der Kosmetik drin sind. Das war der René Jenny von der Leonhards Apotheke in Zürich. Bei dem Fisch, der auf den Tisch kommt, ist es aber schon ein bisschen anders. Da fragt man eher nach, wie man sich da beim Fischkauf auch wirklich zurechtfinden kann. Und dass man dann wirklich weiss, woher der Fisch kommt, den man nachher verspeist. Über das reden wir in der nächsten Stunde von unserem Treffpunkt Fisch.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.
Gehört zum Karfreitag, wie sei zum Ostersonntag, der Fisch. Die Nachfrage ist riesig an dem Tag und um die zu stillen, gibt es schweizweit Fischzuchten. Im Wallumnetz zum Beispiel, da hat der Bergburg Gurdinka Peter angefangen, Forellen zu züchten, aus einem einfachen Grund.
Um zu bestehen zu können im Berggebiet, werden wir müssen ein Nischenprodukt suchen, weil man sieht jetzt, was mit dem Milchmarkt passiert. Und wir müssen als Nischenprodukt haben, wo wir nebenbei bestehen
können. Ein Nischenprodukt, meint der Gurdinka Peter. Wie denn das funktioniert bei ihm im Val Lumnitz? Das erzählt er uns im Treffpunkt auf dem Eis. Am Mikrofon Ladina Spiess.
Laughing and running, hey, hey, skipping and sing.
Nach den Zähnen ist es nicht mehr lang geht's und in den Schweizer Küchen wird vorbereitet, gerüstet, gedämpft, braten oder blanchiert. Der Fisch ist auf ganz vielen Menü drauf heute am Karfreitag. Normalerweise kommen die Fische vom Fischer, der im See fischt, aber nicht im Val Lumnitz. Dort hat der junge Bergburger Dinka Peder mit einer Fischzucht ein zweites Standbein geschaffen. Wie ein Bündner sein Glück mit kanadischen Seeforellen versucht, das gibt es jetzt im Beitrag von Crispin Zimmermann.
An den steilen Hängen unterhalb von Lumbrein liegt noch der letzte Schnee. Ein dicker, kurzer Strahl mit kaltem Bergwasser plätschert die Eis von der vier Zuchtbecken. Das Wasser schimmert grünlich in der Sonne, es ist aber klar und man sieht bis an den Grund runter. Dort am Boden unten ziehen grosse, dunkle Fische mit hellen Punkten majestätisch ihre Runde. Es sind Namaigash, kanadische Seeforellen.
Das sind Muttertiere. Also Muttertiere heisst, es sind Männchen und Weibchen. Sie sind einfach für die Nachzucht sozusagen. Der grösste, den ich bis jetzt drin hatte, haben wir rausnehmen, weil er nicht mehr produktionsfähig ist, das ist 92 cm.
92 cm und knapp 20 Jahre alt. Nicht umsonst haben die Ureinwohner im Norden von Amerika dem Fisch den Namen Namaigash gegeben. Übersetzt Tyrann der Seen oder Bewohner der Tiefe. Seit über 100 Jahren findet man Namaigash auch in Schweizer Gewässern. Die kanadische Seeforelle ist wie gemacht für das Klima auf gut 1300 Meter oben.
Ja, speziell ist, dass sie in sehr kaltes Wasser noch gedeihen mögen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso dass man die ausgewählt hat. Normale Forelle, weil bei Temperaturen um 5 Grad hört sie aufwachsen. Und der Name Kösch geht eigentlich aber bis fast auf 0 Grad, wo man noch Nahrung zu sich nimmt und durch das auch gedeiht.
Gedeihen tun Namaigash im Val Lumnezia erst seit 2007, als Gurdinka Peder den Betrieb von seinem Grossonkel übernommen hat. Der 31-jährige Vater von einem Sohn und gelernter Landwirt ist plötzlich auf eigenen Beinen gestanden. Er hat gemerkt, mit Kühen und Geissen allein kommt er da oben auf keinen grünen Zweig.
Ja, ich denke, um zu bestehen zu können im Berggebiet, werden wir müssen ein Nischenprodukt suchen, weil man sieht jetzt, was mit dem Milchmarkt passiert und der Preiserfall und mit der grossen Menge können wir nicht mitheben. Wir müssen ein Nischenprodukt haben, das wir nebenbei bestehen können.
Wir fahren auf Val Gronda. Dort hat der Gurdinka Peder seinen Stall mit 25 Milchkühen, Aufzuchtvieh und ein paar Geissen. Der Gurdinka Peder nimmt den Gabeln und verteilt den Tieren ein paar grosse Ladungen Heu. Dann macht er die Türe zu einem Nebenräumchen auf und bückt sich über die Tröge mit Wasser. Drin hat es winzig kleine braune Fischchen.
Da das ist der Nachwuchs von meiner Muttertier, den ich dahin habe.
Und dann müssen Sie die dann noch anholen für zum Ableichen, oder wie machen Sie das?
Nein, das tun wir vor Ort ableichen und dann die ersten 24 Stunden kann man mit diesen Eiern eigentlich machen. Einfach im Wasser rein kann man die schon zügeln, das ist kein Problem. Aber nach 24 Stunden muss man sie dann ruhen.
Was haben Sie jetzt da so für eine Beziehung? Das sind ja einfach so kleine Fischli, aber redet man mit denen oder schaut man die speziell an?
Ja, ich schaue auf jeden Fall, wie es sich entfalten und wie es sich verhalten. Ob etwas, man merkt ja schnell an einem Tier, ob etwas nicht in der Ordnung ist. Man kann es vergleichen mit einem Kleinkind, das kann nicht reden, aber hat auch seine Anmacken und Schmerzen.
Und wie sieht man dann so einen Fisch an, ob er glücklich ist oder nicht?
Ja, bis er rumschwimmt und gegen die Strömung schwimmt vor allem und so ist er wohl und wenn er dann Richtung Oberfläche kommt oder ja, sich ein bisschen komisch verhält, dann merkt man schon, dass etwas nicht ganz in der Ordnung ist.
Die Fürsorge hat aber ein abruptes Ende, dann nämlich, wenn die Fische etwa 30 cm lang sind und ihr Schlachtgewicht von 500 Gramm erreicht haben. Verreist es einem da nicht das Herz?
Nein, das war ja schlussendlich das Ziel, um das so aufzubauen und die Fische zu vermarkten. Und das ist schön, wenn die Nachfrage grösser ist als das, was man kann produzieren im Moment.
Damit signalisiert der Gurdin Capeder, dass ihm die kanadische Seeforelle scheinbar Glück gebracht hat. Rund 23'000 Namaycash schwimmen momentan in seinen Fischbecken. 4'000 davon sollen im Sommer verkauft werden. Mit dem Spitzenkoch Andreas Caminada hat er bereits einen Grosskund gewonnen. Ein Erfolg, den der Jungberg Bauer stolz macht.
Ja, sicher auch. Es ist eine gewisse Genugtuung, auch, dass man sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass das etwas anbringt und auch der Region etwas bringt, schlussendlich.
Mittlerweile sind wir vom Stall weggelaufen zu einem Parkplatz, wo ein Traktor mit angehängtem Gülenfass steht. Ich überlege so, dass es eigentlich doch viel bequemer wäre, nur noch neben den Fischbecken zu sitzen und zuzuschauen, wie der nächste Zahltag umeinander schwimmt. Aber auf die Frage, ob er jetzt alles auf die Karte Fischzucht setze, überlegt Gurdin Capeder keine Sekunde.
Nein, das denke ich nicht. Das wird sich auch beweisen, wie es weitergeht in der ganzen Agrarpolitik. Aber die Leidenschaft für den Landwirtschaftsbetrieb ist nach wie vor vorhanden. Es wird sich zeigen, ob der eventuell etwas anders muss geführt werden, damit die Fische auch Zeit haben, dass man dort auch Zeit zur Verfügung hat. Aber ganz aufhören werde ich wahrscheinlich nie.
So steigt der Bergbauer Gurdin Capeder auf seinen Traktor und fährt zu Val Unnezia darauf. Denkt an seine Familie, an die Kühe, an die Geissen und natürlich an seine Fische.
Der Crispin Zimmermann war zu Besuch im Val Lumnezia beim Bergbauer Gurdin Capeder, wo kanadische Seeforellen züchtet. Woher kommt denn der Fisch, wo Sie vielleicht zum Mittag oder zum Nacht heute geniessen? Hat er ein Label oder hat er keins? Kommt es überhaupt darauf an? Antworten in ein paar Minuten.
Prendi ora il più lungo respiro, punta gli occhi nei miei. Ci parliamo da grandi davvero, se vuoi. C'è un dolore che ha un viaggio da fare. Soffio, ma non può bastare, per ora resta qua con me. C'è una cura che è fatta di cos'è
e la fatica di un passo indietro per fare spazio a te. Vale una vita questo istante segreto che piega tutti e due, che di un silenzio fa un saluto e da una fa due di tu vai. Perché tutto l'amore che prendi un giorno lo ridai, quel giorno si diventa grandi o grandi non si è mai. Tu vai. Se la vita lo chiede, siamo grandi o no? C'è un cammino che è l'unica scelta che domani farai. Ci parliamo da grandi stavolta, sei pronta allora va, se vuoi.
Der Eros Ramazzotti am 20.10 Uhr hier bei uns auf dieser Seite mit ganz feiner Musik. Das Thema Fisch im Treffpunkt, der Fisch, der ja heute sehr wahrscheinlich auf jemandem Teller zu sehen ist am Karfreitag. Wir sind auf der Suche nach feinen Fischrezepten, gerade für die, die vielleicht noch so last minute in letzter Minute noch möchten, das Fischrezept umsetzen. Schicken Sie es uns an studio@deres1.ch. Das tun wir nach der Sendung dann ins Internet. Da können Sie sich dort bedienen bei den besten Rezepten unserer Hörerinnen und Hörer. Schicken Sie es an studio@deres1.ch. Jetzt ist einfach die Frage, das mit dem Fischessen. Haben wir überhaupt genug? Macht es Sinn? Was ist mit all diesen Labels, die es jetzt schon gibt, wenn man geht Fisch posten? Kommt man da überhaupt noch draus? Macht Fischessen überhaupt noch Sinn? Die Frage geht an Bilo-Heinz-Peter Studer. Er ist von Fairfish da bei uns im Studio. Zuerst einmal willkommen, Herr Studer, da bei uns.
Guten Tag.
Herr Studer, macht Fischessen Sinn?
Also wenn man jetzt Fisch isst, um gesund zu bleiben oder gesünder zu werden, als man schon ist, dann macht es keinen Sinn. Wir haben ja in der Stunde vorher gehört von dem Apotheker, wo es um die Fischölkapseln gegangen ist. Das ist ein Hype, vor allem in den USA. Ich habe gerade heute Morgen eine Nachricht gelesen, dass Fischölkapseln ist das die meiste Nahrungsergänzung, also die häufigste Nahrungsergänzung, die man heute in den USA zu sich nimmt, noch mehr als Multivitamintabletten. Und natürlich gibt es Studien, die zeigen, was das Omega-3 alles Gutes bringt. Wir können einfach die Welt mehr leer fressen, ich sage es jetzt ein bisschen grob, auf die Art und Weise. Und unsere Kinder oder spätestens unsere Enkelkinder haben dann keine Omega-3-Pillen mehr, weil es einfach keinen Fisch mehr gibt.
Also Sie würden sagen, Man müsste es einfach reduzieren. Also einmal reduzieren. In der Woche Fisch oder so. Gibt es irgendeine Faustregel jetzt von Fairfish?
Unsere Faustregel ist Maximum einmal im Monat. Wenn einmal das nachhaltig soll sein auf lange Zeit. Und wenn es dann um Gesundheit geht, muss man sich halt Alternativen überlegen. Also wenn man in die Geschichte zurückschaut, ist das die Art von Fischkonsum, die wir heute haben, die ist höchstens 6 Generationen alt. Und früher haben die Menschen auch in Meeresnähe einfach ganz selten Fisch gegessen, weil er ist schwierig zum Fangen, er ist schwierig zum Lagern. Mhm. Man hat dort mal noch
keinen Kühlschrank, nichts,
von geschlossener Kühlkette. Also hat man müssen räuchen oder irgendetwas. Und dann ist er einfach auch zum Essen nicht so angenehm, weil er hat einfach Geräte. Da haben auch Leute in Meeresgegenden Mühe damit, oder? Die Geräte sind einfach da. Und das ist eine relativ neue Entwicklung, die mit der Industrialisierung zu tun hat. Man kann mehr fischen, man kann viel effizienter fischen, man kann viel effizienter lagern. Aber damit macht man einfach die Welt mehr leer. Und die Fischzucht ist eben nur sehr bedingt eine Alternative. Gerade jetzt aus ökologischer Sicht, die Zucht vom Gurdin-Kapeder, die ist wunderschön, aber er muss auch Fischmehl füttern, damit nachher die Fische artgerecht gefüttert sind, weil das sind Raubfische. Auch das Omega-3 ist in den Zuchtfischen nur drin, wenn ich Fischmehl und Fischöl gebe, in das Futter drin. Also ist die Fischzucht dann wieder ein zusätzlicher Motor von der Überfischung von der Weltmeer. Das finde ich schade, dass wir unsere Ressourcen kaputt machen.
Was sagt denn der ehemalige Berufsfischer und heutige Jagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern, der Josef Muckli, dazu, einmal im Monat Fisch?
Gut, ich als Kind von einem Berufsfischer, ich bin fast sicher zweimal pro Woche mit Fischen aufgewachsen. Wir haben aber nicht gewusst, dass Omega-3 drin ist. Und meine Mutter hat da grosse Augen gemacht. Die ganze Problematik von der Naturnutzung ist natürlich ist Problematik von der Nachhaltigkeit. Und unter Nachhaltigkeit verstehen alle, es wäre ein bisschen etwas anderes. Und wir müssen dazu stehen, dass Nutzungsprinzip von der Natur ist. Also der Specht nutzt irgendwie kleine Raupen in der alten Eiche, der Luchs nutzt das Gemsi, der Schwalbe nutzt die Eitagsfliegen. Also die Nutzung ist das Prinzip. Und jetzt, wie macht man es, als die Fischerei nachhaltig ist? Mhm. Und da gibt es natürlich grundlegende Unterschiede zwischen dem Ansatz von der einmaligen Ausbeutung, wie sie jetzt noch auf der Hochseefischerei, der Weltmeer, an verschiedensten Orten praktiziert wird, und der Binnenfischerei, die eigentlich schon seit Jahrhunderten versucht, nur von der Zinsen und nicht vom Kapital zu leben. Das klingt jetzt, das ist eine Sprache, die die Schweizer noch gut verstehen.
Genau,
ja. Jetzt, wie machen wir das? Aber Fischerei biologisch. Man macht es, indem man die Bestände fortwährend überwacht. Man schaut, in welcher Grösse, in welchem Alter pflanzen sie sich fort. Und das Prinzip ist, dass man einen Fisch erst fährt, wenn er sich einmal fortpflanzt hat und so sein Teil dazu beiträgt hat für die Rekrutierung der nachwachsenden Bestände. Und das macht man über die Schonbestimmungen. Also für einen Angelfischer Schonmass. Der Elias, der vorhin am Zürichsee ist, da bin ich überzeugt, der kennt Schonmass von jedem Fisch. Bei der Berufsfischerei macht man es mit der Selektion der Maschen. Und das sind behördliche Erlasse.
Also das wird dann gesetzlich festgelegt?
Das wird gesetzlich festgelegt, um so die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In der Hochseefischerei, und ich erinnere mich, ich war selber Hochseefischerei, da habe ich mich auch gefragt, wie ist das? Jetzt muss man aber sehen, also es eigentlich für die weltweite Bedrohung der Fischbestände gibt es 2 Faktoren. Der eine ist tatsächlich die Ausbeutung, die intensive Befischung, wo man immer höher entwickelt, die Technik von Sonar und immer mehr PS von der Schleppnetzfischerei auf die Fischbestände loslässt. Das andere ist aber auch natürlich die Veränderung von der Umweltsituation. Ich denke, Mangrovensümpfe, die sich nicht mehr entwickeln können. Dort, wo ich gefischt habe, zwischen England und Dänemark auf der Nordsee, da kann man nicht mehr fischen, obwohl das traditionsreiche Fischgründe sind, dort jetzt Erdöltürme stehen. Also das ist eigentlich die Fischbestände. Bestände werden von 2 Seiten bedroht. Und das Entscheidende ist auch, wie gelingt es, die Erkenntnis von der modernen Fischereibiologie umzusetzen in einer modernen, nachhaltigen Nutzung.
Aber da müssten ja alle Alarmglocken läuten, jetzt auch bei den Leuten, die Hochseefischerei betreiben, weil die dann ja ihre eigene Existenz zerstören. Herr Studer, da muss es doch irgendwie Möglichkeiten geben, oder?
Das ist richtig. Das wird ja auch erkannt von den Gescheiteren in der Branche schon seit Jahren. Das hat dazu geführt, dass es so Label gibt wie MSC vom WWF oder Friend of the Sea. wo eben genau die Prinzipien die angeschaut werden für eine Zertifizierung. Also ist ein Bestand überhaupt noch gesund? Mag er sich noch reproduzieren? Oder ist er schon erschöpft, dass man muss sagen, die Fischerei machen wir nicht mehr, bis sich das erholt? Dann sind so Mindestmaß, also von der Fisch, Mindestmaß von der Netz und so weiter, das wird alles angeschaut. Trotzdem ist unsere Einschätzung, erstens einmal kann ich heute gar nicht meinen Durchschnittsfischkonsum von etwa einmal in der Woche in der Schweiz decken, wenn ich nur nachhaltig zertifizierte Fische nehme. Es gibt einfach nicht so viel auf dem Markt. Es kann gar nicht alles zertifiziert werden. Zum Teil, weil nicht anständig gefischt wird. Zum Teil, weil diesen Fischereien das Geld fehlt, um so eine Zertifizierung zu zahlen und, und.
Also bei der Zertifizierung sind Tierschutzgesetze auch wichtig?
Das ist dort nur eine Beurteilung vom Fischereimanagement. Also Ökologie und Nachhaltigkeit im engeren Sinn. Wacht das wieder nach, was ich rausnehme? Oder habe ich Fischereimethoden, die beispielsweise die marine Umwelt so zerstört oder beeinträchtigt, dass eben dann auch die Zielfischart behindert wird im Nachwuchs. Solche Sachen werden dort beurteilt. Allenfalls noch ein paar soziale Kriterien wie Arbeitsbedingungen von diesen Fischereiarbeiten.
Aber über den Tierschutz weiss sie nichts. Also eben, es hat auch eine höhere Angelüte während der Sendung mal gesagt, gerade in der Hochseefischerei, und da haben sie sicher auch Erfahrung, Herr Muckli, muss das ja schlimm sein, die Fische werden raus und dann werden sie einfach liegen gelassen, anstatt gerade tot. Und das ist ja irgendwie dann als Endkonsument, wenn man so einen Fisch geniesst, auch nicht unbedingt ein gutes Gefühl, oder?
Also das ist natürlich eine Frage, wo man immer konfrontiert wird mit dem ethischen Umgang mit Lebewesen. Das stellt sich natürlich in der Tierproduktion generell und in der Fischerei auf eine spezielle Art und Weise. Und ich erinnere mich selber noch, als Berufsfischer bist gefragt worden, hast du nicht Mitleid mit diesen Fischen? Und ich habe immer das Gleiche gesagt, ich habe nicht Mitleid, aber ich habe grossen Respekt. Und als Berufsfischer kann ich mich als Teil von der Natur verstehen, wie fast gar niemand anders. Und ich nehme da meinen Teil raus. Aber ich mache es mit grossem Respekt. Jetzt in der Hochfischerei, da hat man tatsächlich den Eindruck, als ob Fisch ein Rohmaterial wäre. Ich kann mir es aber auch technisch nicht ganz so einfach vorstellen, wie das jetzt wirklich zu handeln ist. In der Binnenfischerei, und es liegt mir natürlich sehr nach, gibt es in der Tierschutzverordnung Bestimmungen. Es ist aber auch der Umsetzen von diesen Bestimmungen auch nicht ganz einfach. Darum, vor allem bei Stürmen und wo es darum geht, zu schauen, dass man Netzheil bringt, dass man im Extremfall am Leben bleibt. Also da gibt es eine Hierarchie von den Werten und von den Gewichtigen. Aber ein respektvoller Umgang mit Lebewesen, das ist ein absolutes Müssen.
Ist das nicht auch das Ziel von Fairfish, dass man sagt, dort tun wir den Finger auch draufheben, Herr Studer?
Ja gut, das war ja der Anfang von Fairfish. Zuerst mal in der Fischzucht und dann sind wir über die Kollegen dann in die Fischerei reingekommen, sind am Schluss im Senegal gelandet und haben dort eigentlich sehr hochstehende Kriterien entwickelt, zusammen mit kleinen Berufsfischern an den Küsten im Senegal. Und dort wird tatsächlich jetzt nach unseren Richtlinien jeder Fisch, sobald er zum Netz ausgenommen wird oder an der Angeln ist, wird er betäubt und mit einem Kiemenschnitt tot. Und wir haben ja früher mit ein paar Berufsfischern in der Schweiz zusammengearbeitet. Das kann ich bestätigen, was der Herr Muckli sagt. Den Respekt habe ich immer gesehen auf diesen Booten. Das Töten vom Fisch ist sehr schwierig in der Binnenfischerei, so wie in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich, weil in der Regel arbeiten die Fischer heute allein auf dem Boot. Und er braucht eigentlich schon zwei Hände, um das Netz aufzunehmen. Das ist ziemlich schwer, selbst wenn es keinen Fisch drin hat. Es hat einfach einen hohen Wasserdruck drauf. Und nachher, wenn wenige Fische drin sind, ein paar Felchen beispielsweise, dann muss er die zuerst auslösen aus dem Kiemennetz. Das ist auch rechts Keder. Und dann kann er ihn mit dem Schlag über die Bootskante. Es ist so ein bisschen Mischung zwischen Betäuben und Töten. Also wir haben ein bisschen schärfere Kriterien entwickelt im Senegal. Das sind zwei Schritte, Betäuben und Töten eigentlich. Aber immerhin, er macht das. Aber sobald es mehr Fische sind, mag er gar nicht nach.
Und dann würde auch der Fischsteurer, wenn ein zweiter Fischer müsste, genau, mit aufs Boot raus. Und dann hätte der Konsument schlussendlich wieder nicht so Freude. Von der Hochseefischerei, wie es dort läuft im Senegal, wieder zurück in die Schweiz, eben zu dieser Binnenfischerei, wie es da in der Schweiz funktioniert und ob man überhaupt die Nachfrage, die gerade jetzt in dieser Zeit vom Karfreitag kann stillen, über das reden wir in ein paar Minuten.
Now
Es ist 20 vor 11 Uhr, der Seis mit dem Treffpunkt, der Fischkonsum. Am Karfreitag, der ein oder andere geniesst sein Fischli. Die Rezepte können Sie uns noch schicken an studio@deresseis.ch. Wir stellen es dann nach der Sendung ins Internet. Da können Sie sich dort bedienen, entweder für heute Mittag oder für ein anderes Mal, wenn es eben Fisch gibt. Einmal im Monat Fisch, das wäre okay, sagt der Bilo-Heinz-Peter Studer von Verein Fairfish, der Josef Muckli als ehemaliger Berufsfischer und heutiger Jagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern. Er sieht es natürlich ein bisschen anders. Er ist sich da anders gewöhnt. Ja, heute eben Fisch essen. Die Nachfrage von Fisch ist riesig im Moment, Herr Muckli. Wie sieht es eigentlich aus? Was können wir aus den Schweizer Seen holen, wo dann einigermaßen die Nachfrage wird befriedigen? Was ist möglich?
Selbstverständlich nicht der ganze Fischkonsum. Das zeigt ja schon die Importstatistik von allen Fischprodukten. Berufsfischer fangen um die 1700 Tonnen, die Angler um die 400 Tonnen, die schweizerischen Fischzüchter produzieren etwa 1200 Tonnen und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es etwa 53'000, die importiert werden, Tonnen. Oh, also letztlich sind die ganzen ökologischen Fragen spielen sich schon nicht primär in der Schweiz ab. Das ist mal das eine. Jetzt ist natürlich so, was in den Schweizer Sie sehen einfach der qualitativ etwas fantastisches Wachstum, noch nachhaltige Kriterien kann nutzen. Und wenn ich so ein bisschen anschaue, ist natürlich die Perspektive von der Berufsfischerei schon nicht ganz so klar. Man sieht auch, was die Vollerwerbsbetriebe abnehmen. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Das eine, ein Grund davon ist, dass tatsächlich vor allem die voralpinen Seen der Träg zurückgehen. Stichwort sind diese Seen zu sauber. Denkt man an den Wallensee, Brienzersee, Thunersee, Vierwaldstättersee auch, wo tatsächlich aufgrund von der rückläufigen Nährstoffkonzentration der Nahrungsbasis und der ganzen Nahrungskette vom pflanzlichen Plankton über das tierische Plankton bis zu diesen Fisch halt geringer ist. Nur dort stellt sich eine andere Frage. Dort stellt sich die Frage, wie ist die Hierarchie von den Werten? Und wenn ich Vierwaldstättersee anschaue, ist das ein Trinkwasserreservoir von europäischer Bedeutung. Und Luzern beim Nodelwirt donnert im Sommer 150'000 Kubik pro Sekunde nahezu Trinkwasser durch die Reuse ab. Also ein unschätzbarer Wert. Und wenn wir natürlich die gesamte ökologische Situation jetzt weltweit anschauen, sind Fische wahrscheinlich die besten Indikatoren, wie wir mit unserem Wasser zu Gang kommen. Und wenn man weiss, dass weltweit 1,4 Milliarden Menschen keinen Zugang haben zu Trinkwasser, da ist der Fisch nur ein Indikator von etwas, was uns noch wird gewaltig beschäftigen. Ich denke, das Beste ist natürlich immer die regionale Märkte. Und wenn Sie die Chance haben, den Berufsfischer zu können und zu dem können Fisch kaufen, dann dürfen Sie auch mehr als einmal im Monat essen. Er wird Ihnen dann schon sagen, ich fahre jetzt nichts, ich kann dir keine liefern. Und auf Karfreitag ist es natürlich schwierig, die grosse Nachfrage jeweils können, zu befriedigen.
Bilo-Heinz-Peter Studer, die Fischerei in der Schweiz, was heisst das für den Verein Fairfish? Unterstützen Sie das in einer besonderen Weise, dass die Fischerei, so wie sie da gemacht wird in dem Binnenland, auch sich weiter entwickeln kann?
Es ist ein kleines Katz-und-Maus-Verhältnis mit den Berufsfischern in der Schweiz, wenn man es so ein bisschen humoristisch ausdrücken will. Also grundsätzlich sagen wir natürlich schon auch bei den Empfehlungen, was für Fisch kaufen, was für ihn nicht. Kaufen Fisch aus dem Inland, auch aus regionalpolitischen Gründen, aus ökologischen Gründen, wegen weniger Transport und so weiter. Wegen der Frische auch, sicher auch. Auf der anderen Seite sagen wir immer, wenn Leute an uns ankommen und sagen, ja, was ihr da erzählt von den Weltmeeren und so, das ist ja alles gar nicht so schlimm für mich, weil ich esse ja grundsätzlich nur Fisch aus Schweizer See. Dann sage ich, ja, wenn jeder das wette in diesem Land, dann gibt das vielleicht etwa 200, 250 Gramm im Jahr, oder? Mhm. Das sind also, wenn es hochkommt, zwei Mahlzeiten pro Jahr. Und dann dürfen wir sonst keinen Fisch mehr essen. Also, wir müssen uns auch kümmern. Das war ein bisschen die Position vom Bundesrat gegenüber dieser Motion Sommaruga, wegen dem Importverbot von Fisch aus illegaler Fischerei. Hat ja der Bundesrat auch gesagt, ja, das ist weit weg von uns. Gott sei Dank hat das der Nationalrat anders gesehen.
Wir müssen uns um das Problem kümmern, weil 95% von dem Fisch, den wir essen, kommt aus dem Import.
Aber eben, das ist offensichtlich den Leuten gar nicht bewusst, dass wir in der Schweiz, auch wenn wir wunderbare Seen haben und doch noch einige Berufsfischer in der Schweiz sind, dass das einfach nie anlangt, oder?
Das ist korrekt. Darum wird wahrscheinlich auch die Aquakultur selbst in der Schweiz zunehmend an Bedeutung gewinnen. Entscheidend ist aber nur, welche Aquakultur. Wenn natürlich die Aquakultur wiederum auf tierisches Eiweiß aus der Hochseefischerei kommt, dann ist es natürlich, der beißt sich langen Schwanz. Die Zukunft, wenn ich jetzt ein bisschen Perspektive denke, muss wahrscheinlich anders sein. Man muss Fischarten können produzieren, die Pflanzen essen, die man in der Schweiz produziert, und die Energie über Solarenergie auf dem Schürdach oben, weil das eben Warmwasserfische sind. Zum Beispiel Tilapias, der St. Petersfisch aus dem See Genezareth kann man züchten. Also da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zum Karfreitag. Auf jeden Fall, das sind so Perspektiven, die man muss anschauen. Und tatsächlich ist die Fischerei wahrscheinlich ein gutes Beispiel, und da weiss ich nicht so recht, ob ich Katz oder Maus bin, aber Fischerei ist ein gutes Beispiel, wie man so Nachhaltigkeitskriterien generell im Umgang, und wo Nachhaltigkeit schließt ja immer auch die soziale Komponente ein, also das ist jetzt in der kleinen Schweiz die 200 Berufsfischerfamilien, aber am Horn von Afrika in Somalia ist die Überfischung von denen mehr verantwortlich gewesen, als die Fischer zu Piraten geworden sind. Also, da sieht man so einen geschlossenen Kreislauf. Und wo mir das so bewusst worden ist, habe ich mich an meine Jugendzeit erinnert, wo ich gesehen habe, Fischer sind Piraten geworden. Das hätte ich übrigens damals als Bub in meinen Träumen wollen. Das wär noch so ein Karriereschritt gewesen. Und habe nie gedacht, dass das weltweit einen Zusammenhang gibt, ganz direkt in einer modernen Welt zwischen Überfischung von dem Meer. Aber trotzdem, auch die Überfischung von dem Meer mit der weiteren Erkenntnis von dem biologischen Zusammenhang und mit der Erkenntnis von Kriterien von der Nachhaltigkeit bei der Fischung ist natürlich, bleibt Fisch eine wichtige Proteinquelle von dieser Welt. Da bin ich überzeugt. Ist übrigens auch immer gewesen. Also die Nidwaldner und die Luzerner haben 533 Jahre über die Fischereirechtsgrenze gestürmt auf dem Vierwaldstättersee. Wie heute die EU mit Kanada auf der Neufundlandbank.
Das überlegt man sich nicht im geringsten, wenn man heute Mittag den Fisch auf dem Teller hat, wie komplex das Ganze ist. Wir kommen noch mal ganz zurück zum Fischer, eben die 200 Berufsfischerfamilien, die Sie erwähnt haben, Herr Muckli. Gibt es eigentlich so etwas wie Subventionen, wie bei den Bauern für die Fischer?
Nein, das gibt es in dieser Art nicht. Das sind offene Grenzen. Es gibt keinen gesicherten Absatz. Es gibt keinen gesicherten Preis. Es ist auch so, Marktöffnung findet hier statt. Es gibt gewisse Unterstützung, wenn sich Berufsfischer die künstliche Fischzucht beschäftigen für die Besetzung von der Seen. Das ist im Kanton Luzern auch so ein Modell, aber das ist nicht vergleichbar in keiner Art und Weise. Nur Fischer wollen es auch nicht unbedingt. Fischer sind sehr, sehr stolz drauf. Und es gibt keinen einzigen Beruf in der Schweiz, der so ursächlich und ganz direkt und ganz exponiert von der Natur abhängen tut, von der klimatischen Bedingung, von den guten Jahren, von schlechten Jahren. Das ist aber auch etwas sehr Spezielles und eine gewisse Einzigartigkeit.
Ja, ich kann das bestätigen aus unseren Erfahrungen. Wir haben ja eigentlich den Berufsfischerverband vorgeschlagen, wir würden für sie unsere Chancen werfen für Direktzahlungen, so ähnlich wie das Bauern haben. Da sind wir also auf Granit gestossen, das wollen die nicht. Das sind Einzelkämpfer, das sind ganz spezielle Leute. Oder?
Der Berufsstolz ist also gross bei den Schweizer Berufsfischer. Es hat Hörerinnen und Hörer gegeben, die uns per Mail noch Fragen geschickt haben. Nicht nur Fischrezepte, die wir dann nachher aufs Internet tun, sondern eben auch noch Fragen. Wir wollen uns noch ein paar Minuten vor den 11 Zeit nehmen, um die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern noch zu beantworten.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the
even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love.
Immer wieder schön, der Frank Sinatra, Love's Been Good to Me. 8 Minuten vor den 11, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen von unserer Hörerschaft zu beantworten mit unseren beiden Gästen zum Karfreitagsthema Fisch. Es ist der Josef Muckli, ehemaliger Berufsfischer und heute ist er Jagd- und Fischereiverwalter im Kanton Luzern. Und vom Verein Fair Fish ist der Bilo-Heinz-Peter Studer da bei uns zu Besuch. Japan, das Stichwort möchten wir noch aufnehmen. Es hat viele Leute, die recht verunsichert sind. Sollen wir jetzt noch Fisch essen, der aus Japan kommt? Da hat der Herr Studer noch gelacht und gesagt, wir essen fast keinen Fisch. Aus Japan, warum denn nicht, Herr Studer?
Ja, es ist umgekehrt. Die Japaner essen den Fisch von uns, weil der hohe Fischkonsum, der dort muss gedeckt werden, kann aus den umliegenden Meeresgegenden nicht mehr gedeckt werden. Darum kommt beispielsweise der Blauflossentun in einer japanischen Sushi-Kette aus dem Mittelmeer oder aus dem Atlantik.
Also ein Sushi-Restaurant hat nicht unbedingt Fisch aus Japan, richtig, sondern einfach das Rezept aus,
genau,
Japan. Gut, haben wir das einmal geklärt, kann man also bedenkenlos auch in einer Sushi-Bar mal etwas geniessen, einmal im Monat, wenn es nach dem Herrn Studer geht. Wie steht es, Herr Studer, mit Omega-3 aus Krill? Das fragt der Max Büchi und ich habe dann grosse Augen gemacht und zuerst müssen fragen, was ist eigentlich Krill?
Krill sind die kleinen Krebschen im Plankton rein. Also das ist Nahrungsbasis für ganz viele Meeresbewohner, ganz viele Fischarten. Und wenn wir jetzt das Krill wegnehmen, dann nehmen wir eigentlich ganz viele Fische einfach ihre Nahrungsgrundlage weg. Mhm. Das ist auch ein Faktor von der Überfischung. Also ohne, dass ich die Fische fange, sie sind einfach nicht mehr da, weil sie nicht mehr können nachwachsen.
Also Sie sagen auf die Frage, wie steht es mit Omega-3 aus Krill?
Nein. Hände weg davon.
Hände weg davon. Der Jürg Bey aus Zürich hat uns noch geschrieben, er hegt und pflegt sein Bächle im Zürich-Unterland, das sei ihm viel wichtiger als gefangene Fisch. Bachkrebs hat drin, zahlreiche wirbellose Tiere wie Larven. Ein gesunder Bachforellenbesatz hat sich in der letzten Zeit auch entwickelt. Die Eisvögel sind heimisch und ab und zu deckt sich auch ein Graureiher an den Fisch bedienen. Also es klingt sehr schön und er sagt, dass es ist etwas, was ihm wahnsinnig wohltut. Der grösste Teil unserer Gewässer können die Vielfalt und Schönheit gar nicht mehr anbringen. Herr Muckli, ist das irgendwie so eine Oase, die uns jetzt der Herr Bey da beschrieben hat?
Ja gut, der Herr Bey hat ein ganzheitliches Naturverständnis und er kann sein kleines Paradies wirklich auch geniessen, weil er vielleicht eben nicht nur den Fisch sieht, sondern alles drumherum. Und richtig ist natürlich, als unser einer sehr intensiv genutzten Landschaft Druck auf Fließgewässer und auf Gewässer generell gross ist und dass es mitunter eine Aufgabe ist von der Fischereibehörde, da dafür zu sorgen, dass man die unterschiedlichen Interessen kann gewichten und dass solche Oasen, wo sie nicht mehr da sind, wieder können entstehen.
Da hat uns Janet Berger aus Luzern aus Mail geschrieben. Warum sind es eigentlich immer die Männer, die fischen? Ist das der Jagdinstinkt? Fragt sie.
Gut, da geht's, Jagen und Fischen ist natürlich so ein Attribut von der kämpferischen Männlichkeit.
Genau,
der
wir sammeln es, wir Frauen.
Wir Frauen sind Sammlerinnen, ja. Das trifft aber nicht mehr so ganz zu, weil wir stellen fest, dass zum Beispiel die Anglerinnen eine hohe Sensibilität haben fürs Naturbeobachten. Und da würde ich meinen, es gibt eine ganz eine böse Geschichte auch noch in dem Zusammenhang. Geht jetzt er fischen, weil er mit der Frau nicht gut auskommt, oder kommt die Frau mit ihm nicht gut aus, weil er geht fischen? Ist aber keine Erklärung für die Antwort.
Also es ist übrigens ein internationales Thema, auch bei den artisanalen, also handwerklichen Fischern, nicht den industriellen. Seit Jahren, es ist auch in der EU, in der Fischereidirektion ein Thema, die Frauen in der Fischerei, das spielt eine enorm wichtige Rolle, selbst wenn sie selber nicht aufs Boot gehen, sondern einfach mal den Rücken frei halten, wenn er Berufsfischer ist und helfen in der Vermehrung.
Dann hat Silvia Linder noch geschrieben, mit dem Mail möchten wir abschliessen. Sie hat so ein bisschen das Gefühl, es wäre doch gut, einfach was der Bauer nicht kennt, oder? Also, dass man eigentlich nur dort Fisch essen sollte, wo man hat. Der Fischkonsum sei halt auch durch die globale Vernetzung gekommen. Und ihre Grossmutter, im vorletzten Jahrhundert geboren, habe den Fisch nicht gekannt und habe den ein Leben lang nie gegessen, eben nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt. Herr Studer, wäre eine Lösung, dass man sagt, nur dort, wo es Fisch gibt, isst man ihn
auch? Nein, das denke ich, das ist keine Lösung, weil dann müssen wir ganz viel von unserem Menüplan streichen. Orangen beispielsweise gehört da nicht drauf, Kokosnüsse, Kiwi nur teilweise und so weiter. Also, das dünkt mich keinen guten Ansatz.
Ja, zu Mürren sind die Fische vielleicht nicht angekommen, aber in Mürren haben wahrscheinlich die reichen Gäste bereits in den Hotels Fisch gegessen. Und man darf nicht vergessen, dass der Franzosenkönig in Paris Seesaibling aus dem Zuckersee gehabt hat, wo sie Fuhrwerk von Brunnentrag zu Brunnentrag transportiert hat, weil es eine absolute Delikatesse war. Und eine ganz kleine Gesellschaftsschicht hat sich auch damals schon Fisch geniessen. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass es nicht nur geringe und Gesellschaftsschichten sind, sondern alle nachhaltig können Fisch geniessen.
Und wie der Seibling zubereitet worden ist, das wissen wir nicht, aber wir haben dafür einen Haufen andere feine Rezepte von Fischzubereitung. Können Sie nachschauen. Ab der 11:30 bei uns im Internet, dann sind Sie drauf. Ein Spargelragout mit einem Sempacher Felchenfilet. Nur einfach zum Innen den Fisch durchs Maul ziehen. Das wäre eines von diesen Rezepten. Danke vielmals, Bilo Heinz-Peter Studer vom Verein Fairfish und Josef Muckli, Jagd- und Fischereiverwalter vom Kanton Luzern, dass Sie zu uns gekommen sind an dem Karfreitag. Ich wünsche Ihnen noch ganz schöne Ostertage und auch Ihnen noch viel Spass mit der Seis. Weiter geht's mit der Regi Sager. Mein Name ist Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.